Ja, ich begrüße euch auch herzlich, freue mich, dass ich da sein darf. Schon gesagt, ich war bisher noch gar nicht mit, das heißt bis vor 6 Wochen. Vor 6 Wochen zum ersten Mal, heute wieder und so Gott will, dann im Mai noch einmal, das ist schön. Ich sage kurz etwas zu meiner Person. Bin in Südamerika aufgewachsen, Paraguay, in einer Mennonitenkolonie. Meine Großeltern sind von Kanada eingewandert und die Vorfahren sind aus der Ukraine ausgewandert nach Kanada, Manitoba, in die Gegend von Winnipeg. Nach dem Ersten Weltkrieg war das dort für sie etwas schwieriger, dann durften sie nicht mehr deutschsprachige Lehrer haben, nicht eigene Lehrer, und so haben sich wieder umgeschaut und sind nach Paraguay ausgewandert in den Gran Chaco, wo ich aufgewachsen bin. Plattdeutsch als Muttersprache, Deutsch haben wir gehabt in der Schule. Ich bin mit 25 und halb bin in die Schweiz gekommen, zum ersten Mal nach Europa, um Theologie zu studieren an der STH Basel, Staatsunabhängige Theologische Hochschule Basel. Dort habe ich studiert, habe ich anschließend doktoriert im Neuen Testament, habe geheiratet in Basel. Meine Frau ist also Schweizerin, im Elsass aufgewachsen, Schwiegermutter kam aus der Pfalz, vom Deutschhof. So sind wir sehr international. Nach dem Abschluss des Doktorats sind wir wieder ausgewandert. Damals war unser Ältester halbjährig, Samuel heißt, der ist jetzt bald 17. Sind nach Paraguay ausgewandert und kamen nach 5 Jahren wieder in die Schweiz, wo ich Rektor der STH Basel wurde und wo ich bis heute seit rund 11 Jahren Rektor bin. Wir haben zwischen 3 Kinder, der Jüngste ist gerade 10 geworden im Februar und die Tochter wird 15 jetzt im Mai. Das ist unsere Familie. Ja, ist auch bald, sind bald 20 Jahre verheiratet, jetzt im September werden 20 Jahre, kleines Jubiläum. Ja, ich möchte auch betonen, stellt Fragen, wenn es Fragen gibt, vielleicht können wir ja jeweils anschließend auch noch eine Zeit einräumen für Fragen. Ich bin Bibelausleger, das heißt, ich lege den Text aus, soweit ich das kann. Die praktischen Fragen müsst ihr stellen, sonst spreche ich an euren Bedürfnissen vorbei. Und ich weiß auch gar nicht, ob ich immer die richtige Antwort habe, aber ich kann einfach sagen, ja, wie ich das sehe und wie ich das machen würde. Ich bin eben, wie gesagt, Bibelausleger und nicht Paktologe, der jetzt all die Antworten hat, aber die Bibel, das ist ganz wichtig, die Bibel hat die Grundlage für unser Denken und Handeln und das ist sehr wichtig. Ich unterrichte seit Langem, über 15 Jahren, unterrichte ich schwerpunktmäßig Römerbrief und 1. Korintherbrief aus 2 verschiedenen Gründen. Also der Römerbrief, weil er für die Grundlage des Glaubens sehr wichtig ist und der 1. Korintherbrief, weil er sehr viele praktische Gemeindefragen anspricht und zeigt eben, was es für Schwierigkeiten im Gemeindealltag geben kann. Und das ist ja heute mit ein kleinen bisschen Verschiebungen doch sehr ähnlich bei uns, wie damals in Korinth. Wir ticken manchmal ähnlich. Es tut mir leid, durch die Technik gibt es jetzt ein kleines Problem, dass da der Bibelvers nur so in einem kleinen Streifen dargestellt wird. Das ist bei mir noch nicht vorgekommen, deswegen muss ich also die einzelnen Verse zeigen, auf die ich dann zu sprechen komme, weil man sonst nicht die Übersicht hat, auch wenn ich das alles jetzt verschiebe, den Text hier nebenan, das ist für diejenigen, die Griechisch mitlesen möchten, wenn ich den auch wegnehme, das bringt keine Änderung mit sich, das können wir jetzt nicht ändern, vielleicht für morgen, das werden wir dann noch sehen. Aber das, ich denke, damit können wir auch gut leben. Es ist immer eine Hilfe, wenn man mitlesen kann, dann weiß man, wo man ist. Denn müsst ihr nicht lange überlegen, wo ist er jetzt. Ich möchte jetzt einen kleinen Einblick geben, die ersten 4 Kapitel vom ersten Korintherbrief, weil diese vier Kapitel die Grundproblematik aufzeigen in Korinth. Und anschließend möchte ich dann vor allem auf die Frage des Abendmahls zu sprechen kommen, den Schluss, den zweiten Teil vom Kapitel 10 ansprechen und dann vor allem Kapitel 11. Zweiter Teil von Kapitel 10 können wir dann kurz mal anschauen im Zusammenhang mit der Problematik mit dem Götzenopferfleisch und dann Kapitel 11. Paulus war anderthalb Jahre in Korinth, wohl vom Herbst 50 bis Frühjahr 52, kann man ziemlich genau festlegen. Er hat also dort längere Zeit gewirkt und Paulus war etwas später auf der dritten Missionsreise 3 Jahre in Ephesus und hat von Ephesus engen Kontakt gehabt zu Korinth, auch einen Zwischenbesuch gemacht, in dieser Zeit auch den ersten Korintherbrief geschrieben, also von Ephesus aus, den zweiten Korintherbrief dann etwas kurze Zeit nach dieser Zeit in Ephesus. Aber wir können sagen, Korinth war eine problematische Gemeinde, die Gemeinde in Korinth. Ja, so, wenn die Leute Christen werden, dass sie die Vergangenheit nicht einfach hinter sich haben, sondern vieles noch mitbringen, wenn sie vor allem aus dem Heidentum kommen und dann oft nicht unterscheiden können, was ist jetzt wirklich christlich, vielleicht auch nicht unterscheiden wollen, vielleicht auch noch gewisse Sachen lieben, mit denen sie gelebt haben. Und das Problem war sicher noch größer, weil damals das Heidentum gleich sehr religiös war. Und da wird das Problem noch größer. Wo ist denn der Unterschied zwischen Christentum und Heidentum? In Korinth gab es zum Beispiel verschiedene Tempel. Gab es die Tempelprostitution, also Prostitution, Hurerei als Religion wurde dort gefeiert. Und deswegen gab es offenbar auch mit diesem Thema ein Problem. In Korinth, das sehen wir dann Kapitel 5, das sehen wir Kapitel 6. Und verschiedene Probleme gab es dadurch, weil es eben eine, ich sage mal, einerseits eine sehr weltoffene Stadt war, aber auch mit vielen verschiedenen Religionen und mit Religionsmischungen. Das war Korinth damals. Paulus hatte dort gepredigt, hatte dort gelehrt. In 1. Korinther 3, ab Vers 1 bis 3 schreibt das ja, ich konnte nicht zu euch reden als zu Geistlichen, sondern zu Fleischlichen. Und was noch viel schlimmer ist, sagt er, ihr seid immer noch fleischlich, noch stärker sogar. Im Griechischen wird dort ein Ausdruck verwendet, der sogar das verstärkt. Das ist halt das Tragische. Wenn Leute zum Glauben kommen, dann können sie nicht gleich Erwachsene im Glaubensleben sein, das ist normal, aber wir sollten doch im Glaubensleben wachsen, wir dürfen im Glaubensleben wachsen, es ist das Normalste, ein Kind, wenn es geboren ist, dass es dann wächst, wenn es solange es gesund ist und deswegen, solange wir im Glauben gesund sind, wachsen wir auch und das ist das Anliegen. Also kommen wir zum Vers 1 und 2 im 1. Korintherbrief. Paulus, berufener Apostel Jesu Christi durch den Willen Gottes und Sosthenes, der Bruder. Vers 2, an die Gemeinde Gottes, die in Korinth ist, den Geheiligten in Christus Jesus, den berufenen Heiligen samt allen, die an jedem Ort den Namen unseres Herrn Jesus Christus anrufen, ihren und unseren Herrn, Gnade euch und so weiter. Ich möchte hier nur kurz auf diesen Ausdruck eingehen, den berufenen Heiligen. Wie gesagt, Korinth war eine Gemeinde oder die Gemeinde in Korinth eine Gemeinde mit vielen Problemen. Aber Paulus betont hier ganz bewusst am Anfang offenbar das Ziel des Christseins. Berufen Heilige. Berufen heißt, dass wir von Gott eingeladen worden sind, berufen durch die Verkündigung des Evangeliums, Jesus Christus nachzufolgen. Jesus sagt in diesem Zusammenhang, viele sind berufen, wenige sind auserwählt. Auserwählt sind diejenigen, die der Einladung gefolgt sind, welche den Ruf, Jesus nachzufolgen, angenommen haben. Das sind die Berufenen dann auch bei Paulus. Sie sind die Berufenen, weil sie der Einladung gefolgt haben. Ich muss das sagen, das griechische Wort für berufen heißt auch gleichzeitig einladen, die Eingeladenen. Also vom Wort her könnten wir auch einfach sagen, die Eingeladenen. Aber hier hat das Wort die Bedeutung von Berufenen im Sinn von Auserwählte, weil sie eben der Einladung gefolgt sind. Und dann heißt den Berufenen Heiligen. Sie sind nicht nur berufen, sondern sie sind berufen, Heilige zu sein. Was heißt das? Also es ist eine Zielvorgabe sozusagen. Heilige heißt eigentlich Gottgeweihte. Das Wort heilig heißt in der Bibel so viel wie Gottgeweiht. Man ist ausgesondert für Gott, das durch den Glauben an Jesus Christus, weil Gottes Geist an unser Leben kommt, uns durch die Wiedergeburt heiligt. Wir sind als Christen nicht mehr Sünder, sondern Heilige. Ich sage nicht, wir sündigen nicht mehr. Aber wir sind nicht mehr Sünder, weil die Bibel uns nicht mehr als Sünder betrachtet, nicht mehr als Sünder bezeichnet, sondern als Heilige, als Gerechtfertigte und so weiter. Und wenn Paulus hier sagt, wir sind berufen Heilige, dann ist es gleichzeitig eine Bescheidung des Zustandes, aber auch eine Zielvorgabe. Wir sind also jetzt schon geheiligt durch den Heiligen Geist und gleichzeitig ist das eine Zielvorgabe in dem Sinn, dass wir es immer mehr werden sollen. Wir sollen in der Heiligung leben. Und das ist auch eine Frage der Erkenntnis, dass wir in der Erkenntnis wachsen und damit ja unser Leben immer mehr Gott weihen und nicht der Sünde. Das ist also, was Paulus hier sagt und das ist ein Thema. Dann möchte ich kurz auf die Verse 4 bis 9 eingehen. Ich kann jetzt nicht alles lesen. Paulus hat nachher viel zu kritisieren, aber er beginnt nicht mit der Kritik, sondern mit der Danksagung. Danksagung an Gott. Wofür dankt er? Und das ist ganz interessant. Paulus dankt. Wofür? Hier ab Vers 4 lesen wir, in ihm seid auch ihr in allem reich gemacht worden, in jedem Wort, in jeder Erkenntnis. Paulus dankt für Aspekte, die er nachher kritisiert. Warum? Das fällt auf, wenn wir genauer hinschauen. Und es ist wichtig, dass wir das auch sehen, gerade im Zusammenhang mit dem Kapitel 12 bis 14, wo es um die Geistesgaben geht, dass Paulus ja dort einen Zustand in der Gemeinde kritisiert und korrigieren will. Warum? Paulus dankt für die Gabe Gottes, aber diese Gabe Gottes wurde in Korinth zum Teil falsch ausgelebt. Das ist das Problem. Das Problem ist nicht die Gabe Gottes, sondern dass sie falsch ausgelegt wurde. Hier sagt Paulus, dass ihr reich seid. Nachher in Kapitel 4 sagt Paulus, ihr seid reich, ich wäre auch gerne mit euch reich. Ihr herrscht, ich würde auch gerne mit euch herrschen. Ihr rühmt euch, nicht, wie reich ihr seid. Ich wäre auch gerne von euch, aber wir als Apostel, wir werden wie Dreck mit den Füßen getreten und so weiter. Wir sind ein Schauspiel den Engeln und dem Kosmos. Da ist hier weiter, in jedem Wort und jeder Kenntnis. Wort und Erkenntnis, das sind weiterhin dann wichtige Wörter, die Paulus auf die Paulus angeht. Wort, Logos, griechisch heißt Wort, heißt Vernunft, heißt auch Rede. Und bezieht sich im 1. Korinther besonders auf die Rhetorik. Rhetorik heißt Redekunst. In Korinth spielte die Rhetorik offenbar eine ganz wichtige Rolle, wie wir noch sehen werden. Das heißt, die Redekunst. Man lernte die Redekunst, um Menschen zu überzeugen. Und je besser man reden konnte, desto mehr Menschen konnte man überzeugen, desto wichtiger war man, desto mehr Geld konnte man verdienen in der damaligen korinthischen Zeit oder in der griechischen Umwelt. Deswegen spielte die Rhetorik also allgemein, auch in der Philosophie, eine wichtige Rolle. Und es war in Korinth der Gemeinde offenbar ein Problem. Da gab es verschiedene Rhetoriker, die Macht an sich reißen wollten, die Paulus sogar vorgeworfen haben, du bist kein guter Redner. Wenn du Briefe schreibst, ja gut, dann bist du mächtig, aber wenn du da bist, wir haben leider keine Kassettenaufnahmen oder CD-Aufzeichnungen von Paulus, wir können leider keine Predigt hören, wie mächtig er gepredigt hat oder weniger mächtig. Auf jeden Fall sagt Paulus dann in Kapitel 2, ich bin nicht in menschlicher Weisheit oder Überredungskunst zu euch gekommen. Darum ging es Paulus gar nicht. Er wollte Menschen nicht an seine Redekunst binden, sondern sagt, ich habe nur eins verkündigt, das ist die Botschaft vom Kreuz. Das Wort vom Kreuz, Logos heißt es griechisch, Logos Dauru, das Wort vom Kreuz. Das habe ich euch verkündigt, Christus als dem Gekreuzigten, den Griechen eine Dummheit, den Juden ein Ärgernis. Das Kreuz, wer gekreuzigt war, war damals eine sehr verachtete Person. Das Kreuz war etwas Furchtbares, etwas sehr Verachtetes. Aber Paulus sagt, dieses Kreuz, das haben wir verkündigt als Weisheit Gottes. Warum? Weil da der weise Plan Gottes zum Ausdruck gebracht wird, Menschen vom ewigen Tod zu erretten, Menschen zu verändern. Das Kreuz, an dem Jesus Christus gestorben ist. Ich meine, manche Kirchen haben so ein Kreuz, hier steht eins, das weist immer auf das Kreuz von Golgatha hin, da wo Jesus ganz konkret gestorben ist. Das Kreuz ist nicht nur ein schönes Symbol, wie es manche verstehen, sondern das Kreuz, das Paulus verkündigt, ist immer das Kreuz von Golgatha, an dem Jesus Christus gestorben ist. Zum Glück ist das Kreuz hier leer, Jesus ist ja nicht am Kreuz geblieben. Er ist auferstanden, wir haben gerade Ostern gefeiert. Aber für Paulus wichtig, diese bleibende Bedeutung des Kreuzes Todes Jesu. Und das ist im griechischen Text betont, die bleibende Auswirkung, die bleibende Bedeutung des Kreuzes Todes Jesu. Das ist die Weisheit Gottes. Paulus spricht dann weiter von der Erkenntnis. Das Problem der Erkenntnis in Korinth wird besonders ab Kapitel 8 angesprochen, im Zusammenhang mit dem Götzenopferfleisch. Das griechische Wort für Erkenntnis heißt Gnosis. Und Gnosis war auch eine Gefahr des Christentums, besonders im 2. Jahrhundert, also eine Lehre, eine Irrlehre, können wir sagen, eine philosophisch geprägte Irrlehre, die davon ausging, Hauptsache, ich habe die Gotteserkenntnis. Was das, wie ich lebe, das hat keine Auswirkung auf meine Beziehung zu Gott. Also ich kann mit meinem Leib, das war eine Richtung der Gnosis, dass man gesagt hat, ich kann mit meinem Leib tun, was ich will, in der Hurerei leben. Hauptsache, ich habe die Erkenntnis, mein Geist, meine Seele ist mit Gott verbunden. Was ich hier mit meinem Leib tue, der Leib ist ja eh vergänglich. Deswegen auch das Problem mit der Auferstehung in Kapitel 15. Da hatten einige auch das Problem mit der Auferstehung. Sie sagen, ja, wir werden nicht auferstehen. Das war griechische Philosophie. Aber nicht Christentum, wo man damit rechnet, dass Gott, nicht nur damit rechnet, weiß, dass Gott die Toten auch auferwecken wird, wie er Jesus auferweckt hat. Aber das war eben diese gnostische Prägung Korinth, wo die Erkenntnis eine große Rolle spielt, aber keine Auswirkung hat auf das irdische Leben. Das ist nicht wahre Gotteserkenntnis. Wahre Gotteserkenntnis wird unser Leben verändern. Das ist biblisch, ist ganz wichtig. In Hosea 4, Vers 6, glaube ich, ist das, lesen wir zum Beispiel, wo Gott sagt, Israel geht zugrunde aus Mangel an Erkenntnis. Das ist was ganz anderes. Paulus schreibt im 1. Korinther 8, Erkenntnis bläht auf, Liebe baut auf. Deswegen denken, ja, nicht zu viel Theologie studieren, nicht zu viel Bibel studieren, dann hat man Erkenntnis, dann wird man aufgeblasen. Nochmals, wahre Gotteserkenntnis macht uns demütig. Wenn wir nicht demütig sind, dann haben wir keine wahre Gotteserkenntnis. Aber diese Gnosis, von der Paulus hier spricht, die bläht auf. Aber Paulus dankt hier an dieser Stelle Gott für die Erkenntnis. Das heißt, sie haben keinen Grund, sich aufzuregen. Denken wir an Kapitel 4, Vers 7, wo Paulus sagt, was hast du, das du nicht empfangen hast von Gott? Und wenn du es empfangen hast, was rühmst du dich, als hättest du es nicht empfangen? Also wenn du die Erkenntnis von Gott empfangen hast, hast du keinen Grund, aufgeblasen zu sein. Das Wort aufgeblasen, das erscheint bei Paulus 6-mal, 5-mal im 1. Korintherbrief und einmal im Kolosserbrief, in einem ähnlichen Kontext mit einer Ehrlehre, jüdisch-gnostischen Ehrlehre. Also Paulus sagt hier, dass ihr Gott euch reich gemacht hat in jedem Wort, in jeder Erkenntnis, wie das Zeugnis des Christi unter euch befestigt worden ist, daher habt ihr auch keinerlei Mangel an Gnadengaben. Griechisch Charismata, Charisma. Wir werden dann morgen wohl noch darüber sprechen, über Kapitel 12 bis 14. Das Problem mit den Gnadengaben oder Geistesgaben ist zu beachten. Paulus dankt hier Gott und sagt, ihr habt keinerlei Mangel an Gnadengaben. Das war nicht das Problem. Das Problem war, dass die Gaben falsch eingesetzt wurden. Dass man falsch darüber gedacht hat. Dass man stolz war darüber. Dass man sagt hat, ich habe diese Gabe, du nicht, du bist nicht so geistlich wie ich. Das kennen wir ja manchmal auch, das ist unsere Zeit. Ich habe diese Gabe, du nicht, also ist klar, ist eine Bestätigung, dass ich geistlicher bin als du. Paulus sagt hier also, ihr habt keinerlei Mangel an Gnadengaben. Aber er erinnert gleichzeitig darauf, sagt, während ihr das Offenbarwerden unseres Herrn Jesus Christus erwartet, der euch befestigen wird bis ans Ende, sodass ihr untadelig seid an jenem Tag des Herrn, unseres Herrn Jesus Christus. Er ist treu, durch ihn ihr berufen worden seid zur Gemeinschaft seines Sohnes Jesus Christus, unseren Herrn. Das heißt, Paulus sagt gleichzeitig, das Vollkommene kommt erst. Rühmt euch nicht, als wärt ihr hier auf Erden schon vollkommen. Also wohl verstanden. Ich rühme mich, ich bin vollkommen, weil ich sag mal, in Zungen rede, du tust das nicht, du bist nicht so geistlich wie ich, aber ich bin ja quasi schon im Himmel. Das ist das Denken. Paulus sagt, nein, die ganze Offenbarung Gottes kommt erst mit der Wiederkunft Jesu. Dann, das war die kurze Einleitung des ersten Korintherbriefes, also kurz 9 Verse. Aber was jetzt auffällt, dass Paulus direkt zum ermahnenden Teil kommt. Im Römerbrief beginnt Paulus mit dem ermahnenden Teil, was ja ein bisschen typisch Paulus ist, erst Lehre, dann Ermahnung. Wisst ihr wo? Im Römerbrief. Genau. Kapitel 12, Vers 1 beginnt Paulus mit den Ermahnungen im Römerbrief. Hier? Direkt mit Kapitel 1, Vers 10, direkt nach der Einleitung. Das heißt, es ist ein Mannschreiben. Es ist kein Lehrbrief in dem Sinn, sondern ein Schreiben des. Und zwar ist es so, Paulus spricht dann davon, er sagt, ich habe von den Leuten von Chloe gehört. Es ist wohl ein Sklavenbesitzer gewesen und von seinem Haus sind Leute gekommen, die haben Paulus erzählt, was in der Gemeinde los ist. Und ab Kapitel 7 schreibt Paulus von dem, was ihr geschrieben habt. Also offenbar haben sie auch schriftliche Anfragen gehabt an Paulus. Paulus war ja nicht dort persönlich anwesend und dann haben sie ihm schriftlich Fragen mitgeteilt und darüber behandelt Paulus dann ab Kapitel 7. Also Paulus geht hier zuerst mal auf die Mitteilungen ein, die er mündlich erfahren hat, die mündlich mitgeteilt wurden. Und er sagt, ich habe gehört von den Brüdern, dass es Probleme gibt. Sagt ab Vers 10, ich mahne euch aber, Brüder oder Geschwister, durch den Namen unseres Herrn Jesus Christus, dass ihr alle einmütig seid und nicht Spaltungen unter euch sind, sondern dass ihr in demselben Sinn und derselben Meinung völlig zusammengefügt seid. Denn es ist mir durch die Hausgenossen der Chloe oder über euch bekannt geworden, meine Brüder, dass Streitigkeiten unter euch sind. Also soweit mal einmütig, das ist, was Paulus sagt, keine Spaltung. Frage ist, gibt es da etwas wie Einheit in der Erkenntnis? Kommt es so weit, dass in einer Gemeinde alle gleiche Erkenntnis haben? Kann es das sein? Ideal ist es, aber ich glaube, unsere Erkenntnis wird immer noch ein bisschen unterschiedlich sein, aber das Ziel ist immer die Einmütigkeit. Die Einmütigkeit in der Gemeinde, und dieses Ziel sollte wirklich ein großes Anliegen sein von uns allen. Bei aller Liebe zur biblischen Wahrheit, nicht zur Bibeltreue und was immer, aber wir haben vorher schon ein bisschen darüber gesprochen. Mein Eindruck ist oft, dass wir in unserem Kampf für die Bibeltreue oft vergessen, dass die Bibel ja ein etwas dickeres Buch ist, als wir uns vielleicht vorstellen, und dass wir nur einen Teil daraus nehmen. Für mich heißt Bibeltreue die ganze Bibel als Wort Gottes ernst nehmen. Auch die Texte, die zeigen, wie wir miteinander umgehen sollen, als Brüdern und Schwestern. Das gehört auch dazu. Nicht aufgeblasen sein und einander richten und Verleumdungen verbreiten, sondern in Demut miteinander umgehen. Hier heißt weiter, dass Paulus sagt, der eine sagt, ich gehöre zu Apollos, der andere sagt, ich gehöre zu Kephas, der andere, ich zu Paulus, die anderen sagen, wir zu Christus. Gehen wir mal diese Parteien ein bisschen durch. Wer war Apollos? Apollos war ein griechischsprachiger Jude, ein guter Redner, ein rhetorisch Gelernter. Was will man mehr in Korinth? Einer, der gut reden kann. Wir wissen von Aquila und Priscilla, dass sie ihn auf die Seite genommen haben, noch ein bisschen über die Taufe oder über den Heiligen Geist gelehrt haben, weil er noch nicht diese Erkenntnis hatte. Aber die Leute, die Rhetoriker oder die Redekunst geliebt haben, Korinth, die haben sich offenbar auf Apollos berufen. Apollos, ja, er weiß, wie man es macht. Und die anderen haben gesagt, nein, also Apollos nicht, Kephas. Und es ist auffallend, dass Paulus hier immer von Kephas spricht, nicht von Petrus. Kephas ist die aramäische Form. Das heißt, es sind höchstwahrscheinlich Judenchristen gewesen, die sich auf Petrus berufen haben. Petrus, das ist ein Gesetzestreuer und so weiter, das ist unser. Die anderen sagen, nein, auch nicht Petrus, Paulus. Die anderen, die vierten, das sind Supermenschen, nicht? Die sagen, nein, Christus, so würde man sagen, Paulus, da musst du nicht weiter kritisieren. Oder? Paulus hat doch offenbar was zu kritisieren. Warum? Es ist schwer genau zu sagen, warum, aber es ist hier auch einfach, es heißt Christus, und Paulus wählt diese Begriffe ganz bewusst. Wenn er sagt Christus oder der Herr oder Jesus Christus, hier ist einfach vom Christus die Rede. Und ich denke, dass das wahrscheinlich auch die Leute sind, die später sich so auf die Geistesgaben berufen haben. Auf jeden Fall haben die möglicherweise gesagt, unsere Autorität ist Christus allein. Paulus und Petrus und so weiter haben für uns keine Autorität. Kennen wir auch, Leute, die so super geistlich sind, dass Autoritäten der Gemeinde völlig ignoriert werden. Das ist auch nicht geistlich. Das ist genauso fleischlich. Ich bin Mitältester in unserer Gemeinde, ich leite einen Ältestenkreis, aber wir sollen nicht herrschen, sondern dienen. Trotzdem ist es biblisch, dass diese Autorität, diese Verantwortung respektiert wird. Paulus sagt, Kapitel 4, Vers 1, dafür halte man uns. Wofür? Als Handlanger und Hausverwalter Christi. Und von einem Hausverwalter wartet man nur, was? Genau, dass er treu ist. Dafür halte man uns. Als Apostel sind wir Hausverwalter Gottes. Und Paulus kann auch in der Autorität eines Apostels auftreten. Auch wenn er sagt, ja, wollt ihr lieber, dass ich mit dem Stock komme, mit der Rute, als euer Vater, der auch mal reinschlägt, oder im Geist der Sanftmut und der Liebe. Was ist euch lieber? Ich kann beides. Ja, es ist wichtig, dass wir das sehen. Dass wir nicht meinen, wir haben allein den Geist Gottes. Die anderen, auch die Ältesten der Gemeinde, die haben für mich keine Autorität. Nein, das ist auch ungeistliches Denken. Geistliches Denken ordnet sich der Bibel unter. Paulus sagt, Kapitel 14 am Schluss, darüber werden wir uns morgen wohl noch unterhalten, wenn jemand meint, ein Geistlicher zu sein, der wisse, dass das, was ich hier schreibe oder was ich sage, Wort des Herrn ist. Also wer wirklich geistlich ist, unterordnet sich dem. Und auch die Ordnung in der Gemeinde, darauf kommen wir dann morgen noch zurück. Paulus geht dann weiter auf die Taufe ein. Er will ganz bewusst nicht im Zentrum stehen. Er will sich nicht hervorheben. Er will nicht Menschen an sich binden. Deswegen hat er auch nur wenige getauft in Korinth. Bei den Griechen war es halt sehr wichtig, wer getauft, an den bindet sich der Täufling. Paulus wollte das nicht, dass die Menschen sich an ihn binden. Er will Gemeinden die Selbstständigkeit führen. Nicht, dass die Taufe unwichtig ist, sie hat ihren Platz, sie hat ihren wichtigen Platz, aber Paulus hat bewusst sich da sehr zurückgehalten und er sagt und weiter spricht vom Wort vom Kreuz, das er verkündigt hat, springt dann zum Kapitel 2, wo Paulus, ich habe vorher schon gesagt, betont, dass er im Geist, also dass er nicht als rhetorischer Kunstredner aufgetreten ist, nicht versucht hat, irgendwie menschliche Überzeugungskunste anzuwenden. Übrigens bei den griechischen Rhetorikern, das heißt bei den Kunstredern, spielte oft der Inhalt keine so entscheidende Rolle. Die Griechen sagten manchmal, alles ist relativ. Also alles ist wahr oder alles ist unwahr. Hauptsache, du kannst die Leute von deiner Wahrheit überzeugen. Paulus sagt, nein, so ist es nicht. Es gibt eine Wahrheit, das ist die Wahrheit vom Kreuz. Und die habe ich zu verkündigen, diese Wahrheit. Nicht menschliche Überzeugungskunst spielt eine Rolle, sondern diese Wahrheit, dass sie verkündigt und geglaubt wird. Paulus spricht dann ab Vers 6 von der Weisheit dieser Welt. Und er sagt, die Weisheit dieser Welt, die hat Christus ans Kreuz nageln lassen. Vers 8 sagt er, hätten sie Gottes Weisheit erkannt, dann hätten sie den Herrn der Herrlichkeit nicht ans Kreuz genagelt. Nun haben sie aber den Herrn der Herrlichkeit ans Kreuz genagelt, weil sie Gottes Weisheit nicht erkannt haben. Die Juden haben Jesus kreuzigen lassen, weil er sich für Gott erklärte. Er sagte, weil er sich mit Gott identifizierte. Paulus sagt hier, dass Jesus der Herr der Herrlichkeit ist. Damit ist er Gott gleich. Gott ist der Gott der Herrlichkeit. Aber weil die Juden es nicht erkannt haben, haben sie ihn kreuzigen lassen. Das ist wichtig, das zu sehen. Ab Vers 9 sagt Paulus, der psychische Mensch, wörtlich, in der Übersetzung steht meistens, der sinnliche Mensch vernimmt nichts vom Geist Gottes. Das heißt, der psychische Mensch, auch der philosophisch geprägte Mensch, kann nicht Gott nicht wirklich verstehen. Gott muss es offenbaren. Nur der Geist Gottes weiß, was ein Gott ist. Also auch der beste Philosoph Ich habe auch einen Kollegen, der Philosoph ist. Wir haben darüber gesprochen, ja, wen ich sehr schätze, dessen Grundlage die Autorität der Bibel ist. Bin ich sehr dankbar. Und er würde das bestätigen. Aber allein Philosophie genügt noch nicht, um zu verstehen, was Gott will, wer Gott ist. Es braucht die göttliche Offenbarung. Uns, sagt Paulus, uns hat es Gott geschenkt. Und das ist ganz wichtig. Charismata, Charisma heißt Gnadengabe. Von Charizomai abgeleitet, das erscheint in Kapitel 2, Vers 13. Alles hat Gott uns geschenkt. Heißt, wenn Gott mir alles geschenkt hat, habe ich keinen Grund, aufgeblasen zu sein, stolz zu sein, sondern ich habe vielmehr allen Grund, in Demut zu dienen und mich zu unterordnen. Kapitel 3 geht es dann um die, ich mache das jetzt kurz, damit wir die Frage des Abendmahls dann ein bisschen ausführlicher noch behandeln können nachher. In Kapitel 3 geht es um die Frage, wie man baut auf dem Fundament, das Jesus Christus ist. Vers 11, ein anderes Fundament kann niemand legen, außer dem, das gelegt worden ist, das Jesus Christus. Und Paulus spricht hier einerseits vom Acker, der eine pflanzt, der andere gießt und so weiter. Paulus hat gepflanzt, Apollos hat gegossen, jeder nach seiner Gabe, die Gott ihm geschenkt hat, und dementsprechend wird auch jeder Rechenschaft ablegen. Und dann spricht Paulus vom Tempel, dessen Fundament Jesus Christus ist. Und dann geht es um diese Verse, ich mache das jetzt ganz kurz, ich werde in einem Vortrag, in einer Tagung nächste Woche, Freitag, nochmals ausführlicher darüber sprechen, da geht es um die Lohnfrage bei Paulus. Paulus sagt, ja, je nachdem, ob wir mit Stroh bauen oder so weiter, wird das Werk verbrennen. Manche haben daraus die Lehre vom Fegefeuer abgeleitet, aber vom Fegefeuer in dem Sinn ist da nicht die Rede, meine ich. Man muss genau den Text lesen. Paulus sagt nicht, eine solche Person kommt ins Fegefeuer. Er sagt einfach, das Werk dieser Person wird verbrennen, wie durchs Gericht. Feuer ist in der Bibel ein Symbol, ein Bild für das Gericht, weil dieses Werk für die Ewigkeit keine Bedeutung hat. Also darum geht's. Es geht nicht um Menschen, die dann durch das Feuer hindurch gerettet werden, sondern dass das Werk im Feuer vernichtet wird, weil es dem Gericht nicht standhält, weil es durchfällt. Paulus sagt aber, diese Person wird gerettet werden. Vers 17 sagt er dann aber, wer den Tempel Gottes, der ihr seid, die Gemeinde, wer den Tempel Gottes zerstört, den wird Gott zerstören. Das ist eine ernste Warnung mit Vers 17. Kapitel 4 habe ich bereits angesprochen. Paulus sagt dann ab Vers 1, dafür halte man uns, dass wir Handlanger sind, Diener. Das griechische Wort, es gibt verschiedene Wörter im griechischen Neuen Testament für Diener. Hier heißt Hyperätes, eigentlich Unterruderer, wörtlich in etwa. Als Diener Christi, ein Hyperätes ist ein Handlanger. Einer, der dem anderen zur Seite steht. Und das, was Paulus hier sagt, als Handlanger Christi und als Hausverwalter. Und von einem Hausverwalter erwartet man, dass er treu ist. Und in diesem Zusammenhang sagt Paulus dann weiter, ihr seid reich, ihr habt geherrscht, ich wäre es auch gerne, ich wäre gerne mit euch reich. Ich würde gerne mit euch herrschen, sagte er mehr oder weniger ironisch. Aber Paulus gibt sich als Apostel als Vorbild. Obwohl er weiß, er hat die Autorität eines Apostels, aber es geht Paulus nicht um die eigene Macht, es geht nicht um die eigene Herrschaft, sondern um den Dienst. Und das sollte auch bei uns so sein, dass es uns um den Dienst geht. Ich schlage vor, dass wir eine kurze Pause machen, Lied, so die Einführung, dann können wir uns noch ein bisschen ausführlicher mit der Frage nach dem Abendmahl beschäftigen. Gut?